Was ihr hier hört, ist der Atem von einem Wal, ein Walweibchen. Es schwimmt mit ihrem Jungen vor der Küste, vor dem argentinischen Teil von Patagonien, kurz vor Puerto Pirámides, so heißt der Ort, und es atmet.
Auch das kleine Walkalb taucht zwischenzeitlich auf. Es gibt inzwischen wieder mehr Wale, die im Winter hier vor der Küste Patagoniens auftauchen, mehr als 1500 in etwa. Der Mensch hat diese 50 Tonnen schweren Tiere fast ausgerottet. Schätzungen zufolge rund 3 Millionen von ihnen getötet, noch bis ins 20. Jahrhundert.
Das heißt, die Leute saßen in der Zeit in Europa, in Bars zum Beispiel zusammen und haben Bierchen getrunken neben einer Lampe, die mit dem Fett von Walen brannte.
Ja, und welche Rollen spielen eigentlich die Wale im Meer? Welche Rolle spielen sie im Kampf gegen den Klimawandel? Diesen Fragen gehen wir in dieser Folge nach.
Ihr hört Marisa Bersano, die für die Wale aus Buenos Aires nach Patagonien gezogen ist.
Die argentinische Biologin Mariana Lanfiuti, die in der Walhauptstadt Argentiniens in Puerto Madryn lebt und forscht.
Damit hallo zu mehr als Marte.
Hallo.
Puerto Pirámides ist ein kleiner Ort an der Küste zum Atlantik im argentinischen Teil von Patagonien. Im Sommer kommen die Leute hierher, um zu baden und im Winter, um Wale zu sehen, nämlich die südlichen Glattwale oder auch Südkaper genannt. Puerto Pirámides ist Teil der Halbinsel Valdés und die ist Teil des UNESCO-Weltnaturerbes.
Diese Halbinsel liegt wie ein Pilz mit Hut im Wasser, der quasi aus dem Festland herauswächst. Puerto Pirámides liegt also unter diesem Pilzhut und das heißt, die Buchten an dieser Insel sind besonders geschützt vor dem Wind und den Strömungen im Atlantik. Deswegen kann man hier entspannt baden und auch die Wale kommen hierher, um zu daten, also um einen Fortpflanzungspartner zu finden und um die Walkälber zu gebären oder ihnen auch das Tauchen beizubringen.
Ich war im Dezember für eine Recherche zu einem Erdölprojekt hier in der Region und auch hier in Puerto Pirámides. Der Wal ist Teil der Identität vieler Leute, die hier leben. Einige tragen eine Walflosse auch als Tattoo auf ihrem Arm.
Im Sommer kommen die südlichen Glattwale bis auf wenige Meter vor die Küste. Im Spanischen heißen diese Wale Ballenas Francas Australis und auf Englisch Southern Right Whale, also die richtigen südlichen Wale. Und richtig wurden sie genannt, weil es die richtigen Wale für die Jagd waren.
Und eigentlich ist das ja ein ziemlich intimer Space, in dem man da herumdümpelt, so als Touristin auf diesem Boot. Es ist ja quasi das Schlafzimmer der Wale und die Wiege und irgendwie auch das Kinderzimmer gleichzeitig. Wir hören jetzt Marisa Bersano. Sie ist gemeinsam mit dem Kapitän Tocci auf einem Motorboot vor der Küste.
Ich bin in Buenos Aires, aber ich bin vor 21 Jahren in la Patagonia, justamente por el amor al mar y a las ballenas.
Marisa ist 45 Jahre alt und kommt eigentlich aus der Hauptstadt, aus Buenos Aires, war aber schon als Kind so begeistert von Walen, hat sie erzählt, dass sie mit Anfang 20 beschlossen hat, einfach hierher zu ziehen. Seit 10 Jahren arbeitet sie jetzt schon als Walführerin hier.
Son animales migratorios que recorren miles y miles de kilómetros todos los años desde las áreas de alimentación hacia las áreas de reproducción y cría, como lo es este lugar por excelencia.
Die südlichen Glattwale, sagt Marisa, legen tausende Kilometer zurück jedes Jahr. Also auf der gesamten Südhalbkugel zwischen Australien, Südafrika und Argentinien. Es gibt Orte, an denen sie ihre Jungen bekommen, so wie hier an den geschützten Buchten. Und dann gibt es Orte, an denen sie sich ernähren. Das heißt, sie schwimmen mal eben so 1000 Kilometer von A nach B. Also wenn es in Argentinien Sommer ist, so ab November oder Dezember, schwimmen die Wale vor die Antarktis und suchen da Krill oder Larven oder kleine Krebstierchen oder so. Also sie können mehrere Monate dazwischen ohne Essen auskommen.
Wir wollen nicht molestar a las ballenas, no queremos que ellas se sientan intimidadas con nuestra presencia, con nuestros sonidos, con nuestro mundo loco del ser humano.
Gut ein Dutzend TouristInnen sind heute auf dem Boot hier vor Puerto Pirámides und sie wollen die Wale sehen. Marisa sagt, damit wir sie sehen können, müssen wir aber ganz leise sein.
Si estamos muy cerquita de ellas, pensá que la embarcación trabaja como si fuera una caja de resonancia.
Man hört zum Beispiel auch den Motor. Der klingt jetzt auch relativ laut erstmal, so übers Mikro. Aber die Touristenboote hier haben auch die Vorschrift, dass sie langsam fahren müssen und eben mit kleinen Motoren, um die Wale so wenig wie möglich zu stören. Wenn zum Beispiel ein Handy auf den Boden fällt, weil viele haben das Handy in den Händen, um Fotos zu machen, dann können die Wale erschrecken, sagt Marisa, weil das Boot auf dem Wasser quasi ein Schallraum ist, also der Schall nach unten ins Wasser weitergeleitet wird und das wie so ein dumpfer Schlag klingt. Und man kann sich vorstellen, wenn schon Handy laut ist, wenn es auf den Boden fällt, dann ist der Motor von einem Handelsschiff nochmal eine ganz andere Nummer. Und Marisa sagt, die Wale können gar nicht mehr kommunizieren, wenn zum Beispiel Handelsschiffe über ihnen sind. Es ist ja quasi so, als stünde man vor einem startenden Flugzeug und wolle sich irgendwas erzählen.
Forschende messen in den Meeren die sogenannte Lärmverschmutzung und die hat mit immer mehr Handel auch stark zugenommen. Wale machen teilweise Geräusche mit über 150 Dezibel. Das hört sich etwa so an. Was wir gerade gehört haben, war ein südlicher Glattwal. Die verschiedenen Walarten hören sich aber auch unterschiedlich an. Hier hören wir jetzt nochmal einen anderen Wal. Das ist unter Wasser teilweise so laut wie ein startendes Flugzeug, also sehr laut. Aber die Wale kommunizieren ja auch über Kilometer Entfernung. Und wenn da ein lauter Containerschiffmotor dazwischen knattert, dann kann man eben auch nichts mehr verstehen.
So, der Motor ist jetzt aus auf dem Schiff und wir treiben übers Wasser. Unter dem Wasser schwimmen zwei Wale, die kann man schon erahnen.
Bueno, hemos llegado a la zona de ballenas y estamos viendo dos ejemplares adultos. Y hablando con otros capitanes.
Marisa und der Kapitän Chochi sagen, wir müssen heute geduldig sein. Auf dem Meer gelten nämlich die Zeiten der Meere. Es passiert manchmal, erzählen sie mir, dass Touristen vorbeikommen und sofort und schnell die Wale sehen wollen, aber die lassen sich eben auch Zeit. Und es ist einfach alles langsamer. Und jetzt im Dezember, also schon zu Beginn des Hochsommers, sind die meisten Wale eigentlich sowieso schon weitergezogen in Richtung Süden, um dort Nahrung zu suchen. Da ist jetzt einer aufgetaucht. Ein Wal. Es ist so beeindruckend. Die sind so riesig. Und ich meine, sie atmen nur, aber es ist wirklich beeindruckend.
Escuchan la respiración. Qué hermoso. Y este que está acá a las 4 o 5 es un juvenil, me parece, este que está acá atrás. Está viendo hacia acá, hacia nosotros, sí, mire.
Der argentinische Musiker Javier Calamaro hat vor Puerto Pirámides, also genau hier, ein ungewöhnliches Konzert gegeben. Und zwar ein Konzert unter Wasser. Ein Konzert für die Wale, so auch der Titel, Concierto para las Ballenas, mit Songs, die alle irgendwie mit dem Wasser zu tun haben.
Gleich zu Beginn einer meiner absoluten Lieblingssongs, nämlich Alfonsina y el Mar von Mercedes Sosa. Es geht um Alfonsina Storni, eine Dichterin und Tochter von Schweizer Einwanderern, die um 1900 in Argentinien ein für eine damalige Frau ziemlich außergewöhnlich unabhängiges und eigensinniges Leben geführt hat und sich am Ende aber im Meer das Leben nahm.
Un sendero solo de pena y silencio. Desde el fondo del abismo estoy llamando. Las ballenas, la memoria de una vida se disuelve junto a la sal en el agua.
Und der Musiker Javier Calamaro ist in einer Glaskapsel zu sehen. Es schwammen tatsächlich Wale auch um ihn herum, als er dieses Konzert für die Wale gegeben hat. Die ganze Session ist auch auf YouTube zu sehen, in 6 Teilen. Link dazu findet ihr, wie immer, in den Shownotes. Und kurz bevor die Wale auftauchen, wird das Wasser erstmal ganz glatt, weil die Wale ihre Flosse so auf und ab bewegen. Das heißt, man kann schon so eine halbe Minute vorher sehen, dass sie gleich auftauchen. Und danach gucken wir auch auf dem Schiff. Und tatsächlich passiert das auch. Eine Walmutter mit ihrem Jungen taucht 1-2 Meter entfernt auf. Und das ist so beeindruckend, weil sie eigentlich mit einem Flossenschlag das ganze Boot zerstören könnte. Chochi, der Kapitän, sagt, dass Wale das aber eigentlich nicht machen. Dass sie also sehr sensibel sind und den Menschen wahrnehmen. Aber ja, jetzt nicht das Boot einfach anstupsen oder so.
Es kann aber auch schon mal zu Unfällen kommen, vor allem wenn ja Menschen sich verantwortungslos verhalten. Genau hier an diesem Ort vor der Küste ist vor 15 Jahren ein bekannter argentinischer Naturfotograf gestorben, Alberto Patrian. Er war auf einem kleinen Boot unterwegs mit einem erfahrenen Kapitän und einer jungen Mitarbeiterin vom Naturschutz und alle drei sind ums Leben gekommen. Bis heute sind die genauen Umstände nicht bekannt. Alle drei Körper wurden im Meer gefunden. Aber in Puerto Pirámides, da munkeln die Leute, dass der Fotograf sicherlich auf der Suche nach einem noch besseren und noch spektakulärerem Foto von einem Wal war und dann immer näher an den Wal heran wollte. Und dann hat er vielleicht den Sprung falsch eingeschätzt und der Wal fiel auf das Boot.
Oder sind diese Orcas vor Spanien? Es kam in den Nachrichten, dass sie quasi Segelbootschubsen zum Sport gemacht haben. Also es gar nicht machen, weil sie die Menschen irgendwie auffressen wollen und sie von den Booten schubsen wollen, sondern tatsächlich von unten die Boote anschubsen. Und es scheint so, dass ein Orca das mal angefangen hat und die anderen das dann jetzt auch irgendwie nachmachen. Oder es gibt ja auch den Trend zum Lachs auf dem Kopf unter Walen. Also ja, wenn sie das Boot anstupsen, dann mit Absicht oder weil es ein Unfall ist.
Forscher haben hier von der Küste an einigen Walen Sensoren angebracht. Die werden in die Fettschicht gestochen und das soll den Walen nicht wehtun und die fallen auch nach gewisser Zeit automatisch wieder ab. Aber so können wir quasi online die Reise der Wale verfolgen.
Die Wale haben auch Namen. Sie heißen zum Beispiel Athenea, Pandora, Aura, Aphrodite oder auch Zeus. Und am weitesten geschwommen ist in dieser Saison Artemisa. Im Oktober 2023 war sie noch an der Bucht der Halbinsel Valdez. Und dann ist sie in den Süden geschwommen, an Südgeorgien und den südlichen Sandwich-Inseln vorbei, bis kurz vor die Antarktis. Und dann ist sie wieder in Richtung der Inseln geschwommen, hat da wahrscheinlich gefressen und dürfte jetzt schon wieder auf dem Rückweg sein.
Ein Link zu der Karte von Siguiendo Ballenas findet ihr auch in den Shownotes. Und Marisa und Jorge gehen davon aus, dass einige dieser Wale wiederkommen im Winter, um wieder zu daten, Junge zu kriegen oder sich vom Nachwuchs abzunabeln. Ein Prozess, der sich hinzieht.
Und es gibt TouristInnen aus der ganzen Welt, die hierher kommen vor Puerto Pirámides, um die Wale zu sehen. Diese Familie aus London zum Beispiel.
We were very lucky near the end of the season to see several southern right whales.
Der Mann sagt, er ist mit seiner Familie schon zum 2. Mal auf dem Schiff. Ihn beeindrucke total, dass die Natur in Patagonien immer noch so unberührt und geschützt sei.
Few penguins and a lot of wildlife. It's terrific. And it's also great that the authorities here look after them so well. You know, they give sightseers access, but they protect the penguin colonies and they keep people at distance to look at wildlife on the land.
Das ist natürlich auch ein bisschen widersprüchlich. Patagonien gilt ja immer so als Ort der Ursprünglichkeit, zumindest in ja, europäischen Augen, und als die weite, unberührte Natur. Aber eigentlich ist das gar nicht so sehr so, auch wenn die Landschaften natürlich krass beeindruckend sind. Aber ja, da finden auch ganz andere Dinge statt.
Ja, Patagonien ist ja auch das Gebiet, das in Argentinien für Arbeitsplätze steht. Arbeitsplätze in der Ölindustrie. Also auch aus dem Norden ziehen immer wieder Männer vor allem nach Patagonien, um gut zu verdienen, weil man im Ölbereich immer noch ziemlich gut bezahlt wird. Ich war im Dezember für die Recherche eben hier, also in Chubut und in Río Negro, weil es in diesen beiden Provinzen Proteste von UmweltschützerInnen und Anwohnenden gab gegen ein riesiges Ölprojekt. Etwa 100 Kilometer Entfernung nämlich, also von dieser Halbinsel Valdez entfernt, weiter in Richtung Norden, soll der größte schwimmende Hafen zum Export von Rohöl entstehen. Also der größte in Argentinien und einer der größten in ganz Lateinamerika. Das Schieferöl aus Vaca Muerta, das ist eine der weltweit größten Schiefergas- und Öllagerstätten, die etwa so im Norden von Patagonien liegt. Aus dieser Lagerstätte soll noch mehr Öl exportiert werden. Ganz unabhängig davon, wie sich Europa verhält, in Sachen Öl und Gas ist das eben auch nicht. Jetzt, wo in Europa doch noch mehr Öl nachgefragt wird, treibt das natürlich auch die Ölexploitation in Argentinien noch voran.
Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Öl- und Gasarbeiter in Argentinien hat zum Beispiel gesagt, dass fossile Energien schnell abgebaut werden müssen, noch bevor das globale Zeitfenster von 30 Jahren ausläuft.
Hoy entendamos que todo lo que hace energía de recursos fósiles, hidrocarburos fósiles, tenés una ventana en el mundo de no más de 30 años, por lo tanto, si esas riquezas que el país por suerte tiene bajo su
Eine Sache ist es, dass Argentinien selbst Gas und Öl braucht für die privaten Haushalte, für die eigene Industrie. Und die andere Sache ist es aber zu exportieren und immer mehr zu exportieren, sagt Mariana Lanfiuti.
Ahora se trata de exportar ese petróleo, no solo para nosotros como argentinos, sino para exportarlo al mundo.
Die argentinische Biologin lebt in der nächstgrößten Stadt, etwa eine Stunde mit dem Auto von der Halbinsel entfernt, in Puerto Madryn. Dort arbeitet sie am staatlichen Forschungsinstitut CENPAT und forscht zum patagonischen Ökosystem an der Küste. Sie sagt, das Verrückte ist eigentlich, dass Leute aus Ländern, die dieses Öl dann auch kriegen, hierher kommen, um dieses unglaubliche Ökosystem auf der Insel Valdez zu sehen, das eigentlich von der Ölindustrie mit bedroht ist. Sie sagt, das ist eigentlich das Absurde.
Eso puede terminar con un ecosistema que todo el mundo viene a ver, que es Península Valdés. Eso es lo raro y lo loco.
Mariana hat zuletzt ein Buch herausgebracht über Wale zwischen Kunst und Wissenschaft. Und sie sitzt am Esstisch im Wohnzimmer und hinter ihr an der Wand hängt ein ganz großes Schwarz-Weiß-Bild mit einem Wal unter Wasser. Und ja, wenn man mit ihr spricht, dann merkt man, wie nah ihr das Thema geht. Gleichzeitig sagt Mariana, war das hier eine Region in Patagonien, die schon seit den 70er Jahren eigentlich Vorreiter war in Sachen Walschutz.
Justamente este lugar, Península Valdés, Chubut, también Río Negro, en su momento fueron provincias pioneras en cuanto a la conservación de la fauna marina y de la ballena franca austral. Desde fines de los años 70 y los años 80 se creó todo un instrumento.
Schiffe können zum Beispiel nicht einfach durch die Buchten fahren, insbesondere zwischen Mai und Dezember nicht, wenn die Wale hier auf Balz sind und ihre Jungen kriegen. Und Touristenboote können nur mit einem kleinen Motor rausfahren und auch nicht wo und wann sie wollen. Mariana sagt, dass sich so der südliche Glattwal auch erholen konnte.
Y eso ha permitido que la ballena se vaya recuperando. Sí, que pueda ser respetada, que no haya colisiones con buques, como ocurre con la ballena franca del norte, que está en un proceso de retroceso enorme.
Anders ist das übrigens bei den Glattwalen im Norden, die im Pazifik zwischen den USA und Ostasien leben und zum Beispiel vor Japan ihre Jungen gebären. Da im Norden gibt es noch mehr Kollisionen von Walen mit Schiffen, also die quasi mit den Schiffen zusammen prellen und dann sterben. Oder andere verfangen sich auch in Netzen, in Fangnetzen oder in Befestigungsleinen von Hummerfallen. Diese Art gilt, anders als der südliche Glattwal, als sehr stark gefährdet. Nach Angaben der Deutschen Stiftung für Meeresschutz gibt es nur noch etwa 350 Individuen und darunter 70 Weibchen, die noch Junge bekommen können.
In den USA wird auch jede Geburt eines solchen Nordkaperwals gemonitort, Es sind, wenn überhaupt, weniger als ein Dutzend pro Jahr. Und immer wieder sterben Jungtiere auch, weil sie eben mit Handelsschiffen oder großen Containerschiffen zusammenstoßen. Ein Land, das das internationale Walfangverbot immer wieder umgangen hat, ist Japan. Jetzt will das Land den Finnwal wieder fangen, also offiziell, und hat als Begründung unter anderem auf die japanische Esskultur verwiesen. Vor 5 Jahren ist Japan auch aus der Internationalen Walfangkommission ausgetreten.
Diese Kommission reguliert den Walfang weltweit und hat derzeit 88 Mitglieder. Sie arbeitet auf der Grundlage des Internationalen Walfangübereinkommens. Das wurde schon 1946 unterzeichnet und ist eines der ältesten internationalen Umweltabkommen. Die Mitglieder kommen alle 2 Jahre zu einer Versammlung und treffen da Entscheidungen, zum Beispiel zum Artenschutz, zu Walschutzgebieten oder zu Fangquoten für bestimmte Arten. In den 80er Jahren beschloss die Kommission dann ein Walfangmoratorium und seitdem ist kommerzieller Walfang eigentlich verboten. Aber Japan, Norwegen und Island fangen trotzdem weiterhin Wale, meistens unter der Vorgabe, dass das zu wissenschaftlichen Zwecken stattfindet. Und diese Walfangkommission hat mittlerweile auch ganz andere Aufgaben, weil Wale eben nicht mehr nur vom Fang bedroht sind, sondern auch vom Klimawandel, von Lärm, Umweltgiften und als Beifang.
Zurück nach Patagonien. Wir haben eben gehört, dass diese Küste schon seit den 70er Jahren durch verschiedene Maßnahmen geschützt wurde. Und ich würde sogar sagen, die Bevölkerung dort hat grundsätzlich ein sehr hohes Bewusstsein auch für den Umweltschutz. In den 90er Jahren gab es dann zwischenzeitlich mal die Idee, eine Ölpipeline zu bauen hier an der Küste. Damals gab es viele Proteste dagegen. Und dann kam ein Gesetz, das Ölprojekte an der Küste von Rio Negro verboten hat. So, eine weitere Maßnahme. Und das Interessante ist jetzt, dass heute, also vor ungefähr einem Jahr, genau dieses Gesetz aus den 90er Jahren außer Kraft gesetzt wurde. Quasi nebenbei. Das haben viele Leute gar nicht mitbekommen. Und deswegen ist das Thema Öl- und Küstenschutz jetzt wieder so aktuell vor Patagonien. Und das Interessante war, als ich diese Recherche gemacht habe, wenige Wochen später oder wenige Tage später gab es ein Ölleck, ungefähr paar hundert Kilometer weiter nördlich, in Bahía Blanca, wo auch ein Ölhafen ist und so weiter, wo auch Ölindustrie ist. Und dieses Ölleck war ausgerechnet an einer Monoboje, so heißen diese schwimmenden Dinger auf dem Wasser, über die das Öl in die Schiffe getankt wird. An einer dieser Bojen gab es ein Ölleck und diese Boje wird von einer mehrheitlich deutschen Gesellschaft, also einem deutschen Konzern betrieben, nämlich der Oil Tanking Ebitim GmbH. Und da gab es diesen Ölteppich und der Erste, der davon berichtet hat, war ein Fischer, der diesen Ölteppich gesehen hat und den gefilmt hat. Und die Firma hat sich erst einen Tag später dazu geäußert und hat sehr spät reagiert. Das war auch die Kritik dann an der Firma. Und Mitte Januar gab es nochmal ein Ölleck, auch wieder an einer Monoboje dieser deutschen Firma. Es gibt WissenschaftlerInnen, die sich klar gegen solche Projekte äußern, weil sie sagen, allein die Möglichkeit, dass sowas passiert, ist schon genug, um zu sagen, wir machen das nicht. Zum Beispiel Mariana Lamfiuti. Und andere halten sich lieber bedeckt. Zum Beispiel, weil sie sich um Forschungsgelder sorgen für ihre Projekte. Oder es gibt die, die sagen, ich als Wissenschaftler habe die einzige Aufgabe, das zu monitoren und zu analysieren. Oder biete dem Konzern, dem Ölkonzern meine Zusammenarbeit an zum Beispiel. Denn wenn ich mich dagegen ausspreche, kann es sein, dass ich gar nicht in Betracht komme für diese Zusammenarbeit. Einer der Institutsleiter von diesem Forschungsinstitut, der Meeresbiologe Pedro Barón, hat zum Beispiel das hier gesagt.
Un poco el rol que tenemos del sector científico, básicamente es evaluar posibles impactos, poner todas las herramientas que tenemos nosotros a disposición, nuestras capacidades científico-tecnológicas para lograr que, digamos,
Als Wissenschaftler will er eigentlich nur Infos liefern und nicht sagen, dass das Projekt jetzt gut oder schlecht ist.
Claro, sí, obviamente, con las dimensiones que tiene esa facilidad, van a existir riesgos seguros y bueno.
Und er sagt aber gleichzeitig, es gibt natürlich ein Risiko, nicht nur, wenn es ein Ölleck gibt, sondern eigentlich immer. Also sobald Öl auf ein Schiff gepumpt wird, treten immer wieder ganz kleine Tröpfchen Öl aus. Und die gelangen natürlich sofort an die Meeresoberfläche, weil Öl leichter ist als Wasser, und können dann sehr weit reisen. Das heißt, hunderte Kilometer auch bis zur Halbinsel Valdez ist gar kein Problem. Und dann fressen sie die Fische oder sie setzen sich in Pflanzen ab und so weiter. Das heißt, allein dadurch, auch durch diese Mikroverschmutzung, kann ein ganzes Ökosystem verseucht werden. Also Pinguine, auch andere Organismen, die eben Teil von dieser ganzen Nahrungskette sind. Das heißt, es gibt Forschende, die aktiv vor den Effekten waren und andere, die sagen, so wie Pedro Barón zum Beispiel, der Mensch muss entscheiden, was ihm wichtiger ist. Der Gewinn durch die Ölexporte, die für viele eben auch eine Nummer sind, oder aber die Natur.
Me aturdió mi propia voz y el ruido alrededor. Perdí la fe en la rigidez de nuestra sociedad. Mirando al sur, abandoné la civilización para encontrar.
Ja, im Endeffekt hängt das alles irgendwie zusammen. Die Möwen, die Wale, das Plankton und auch der CO2-Ausstoß auf unserem Planeten. Ich war ganz schön überrascht, als ich diese Zahl gelesen habe. Ein Wal speichert so viel CO2 wie 1375 Bäume.
Genau, also Wale wirken in zweifacher Weise auf die CO2-Speicherung oder Kohlenstoffspeicherung. Also zum einen sind sie die großen Wale, das sind die Alebatenwale und der Pottwal. Die sind ja eben sehr große Tiere und die speichern in ihrem Körper ungefähr 10 bis 15 Tonnen Kohlenstoff.
Das ist Frauke Fischer. Sie ist Biologin und lehrt an der Uni Würzburg. Sie hat einen Podcast zu Tieren. Tierisch heißt er. Da spricht sie mit einer Kollegin über Tier-Fun-Facts. Sehr interessant, wir packen es in die Shownotes. Und in einem Buch schreibt Frauke Fischer, wieso Wale Wetter machen. Das ist auch der Titel von diesem Buch.
Was aber eigentlich noch wichtiger ist, ist, dass Wale die CO2-Speicherung in Ozean generell befördern. Und das machen sie zum Beispiel über die sogenannte Walpumpe, oder das ist eigentlich das Entscheidende. Wale fressen in relativ großer Tiefe. Da ist der Wasserdruck sehr hoch, das heißt, sie gehen da nicht gerne auf Toilette. Und sie müssen ja sowieso atmen, das heißt, sie schwimmen wieder nach oben und da atmen sie, da entleeren sie aber auch ihren Darm. Und dieser Kot von Walen ist sehr eisenreich. Und Phytoplankton, also die Kleinstalgen, könnte man sagen, die ganz, ganz wichtige CO2-Speicher und Sauerstoffemittenten dann sind, die sind eisenlimitiert. Das heißt, je mehr Wale wir haben, umso besser geht es dem Phytoplankton. Und Phytoplankton bindet im Moment ungefähr 40% der menschengemachten CO2-Emissionen. Also durch diesen Service der sogenannten Walpumpe, das ist eigentlich der größere Effekt von Walen, der eben positiv ist beim Klimaschutz.
Okay, also wenn Wale dazu beitragen, dass es weniger CO2 in der Atmosphäre gibt, welche Folgen hatte es dann, dass der Mensch über Jahrhunderte einfach Millionen Wale abgeschlachtet hat?
Bestimmte Walarten, Blauwal zum Beispiel, die haben wahrscheinlich deutlich über 90% abgenommen. Und natürlich das, was ich eben gesagt habe, das hat dann ja, diese Leistung hat dann ja auch um 90% abgenommen. Das heißt, die Walpumpe macht nur noch vielleicht 5 bis 10% von dem, was sie ursprünglich gemacht hat. Das Binden, der Kohlenstoff in Walen ist halt nur noch 15% von dem, was es ursprünglich mal war.
Aber es gibt immer wieder gute Nachrichten. Es gibt nämlich mehr Wale auf dem Planeten. Diese Nachricht kam Anfang Mai aus Australien.
And we are talking big things in the Southern Ocean. It's all about the Southern Ocean today. Blue whales are the largest animals on Earth. They weigh up to 200.
Ozeanakustiker registrieren schon seit Jahrzehnten die Töne der Wale, also ihre Kommunikation unter Wasser. Und sie sagen, wir hören sie immer öfter. Ganz sicher ist deswegen trotzdem nicht, dass es auch wieder mehr Blauwale gibt. Es kann nämlich auch sein, dass einfach die Technik besser geworden ist und sie deswegen mehr hören. Das sagen die Forschenden selbst, aber es kann eben auch sein, dass es wirklich mehr geworden sind. Und mit Hilfe von künstlicher Intelligenz könnten wir uns sogar bald vielleicht mit den Walen unterhalten. Auch daran arbeiten ForscherInnen. Vor kurzem hat ein internationales Team die Aufnahmen von Pottwalen analysiert und damit ein phonetisches Alphabet entwickelt. Die Forschenden haben entdeckt, dass Pottwale verschiedene Klicklaute und Rhythmen kombinieren und modulieren, um daraus komplexe Laute zu erzeugen. Und das ist so ähnlich wie bei der menschlichen Sprache.
Und etwa gleichzeitig, auch vor kurzem, kam eine Nachricht aus Argentinien, nämlich dass erstmals seit 100 Jahren wieder Seiwale aufgetaucht sind. Im Süden von Chubut vor Patagonien, also noch etwas weiter südlich als Puerto Pirámides.
Da, wo die Wale jetzt aufgetaucht sind, vor Argentinien, gab es früher eine Fabrik, in der Wale verarbeitet wurden. Rund 80 NorwegerInnen waren da beschäftigt. Zu Beginn der 1930er Jahre gab es dann gar keine Wale mehr. Also entweder, weil sie getötet wurden oder weil sie geflohen sind. Dann wurde der Walfang verboten, aber die Wale sind erstmal fast 100 Jahre nicht zurückgekehrt. Bis heute.
Es gibt Hoffnung. Es ist ein gutes Zeichen und das sagt auch die Biologin Frauke Fischer.
Also ich finde, Optimismus ist Pflicht. Es bringt nichts, wenn wir sagen, ja nee, da kann man eh nichts mehr machen. Wale gehören natürlich schon, also vor allem die großen Wale gehören schon zu den Tierarten, die sich sehr langsam erholen, weil die ja erst mit einem relativ hohen Alter überhaupt Junge bekommen. Dann bekommen sie sehr wenig Jungtiere. Das sind eben sehr, sehr langlebige Tiere. Also bei Fischbeständen weiß man, dass sie sich sehr schnell erholen können. Bei Walbeständen eher nicht. Also ein großes Problem, was es heute für Wale auch gibt, es gibt leider immer noch Walfang, aber ein großes Problem ist auch die Kollision mit Schiffen. Und da hat man zum Beispiel vor der Küste Australiens die Schiffsrouten so ein bisschen verändert. Und das hat dazu geführt, dass die Wale sich da erstens wieder wohler gefühlt haben, also dann da länger waren, aber eben auch es diese Schiffskollisionen nicht mehr gab. Das ist gut für die Wale, weil Wale da häufig so schwer verletzt werden, dass sie sterben. Das ist aber auch gut für die Reeder und die Speditionen, weil die Schiffe ja auch beschädigt werden. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, da sind Wale wiedergekommen, die sind aus irgendeinem Grund wieder eingewandert, die sind ja nicht neu entstanden und entweder sind die eingewandert, weil es woanders noch blöder war oder sie sind eingewandert, weil es vor der Küste Patagoniens jetzt endlich mal wieder ein bisschen schöner geworden ist.
Wale sind so groß und so mysteriös, so unbekannt für den Menschen. Sie können ein Touristenboot einfach mit der Flosse wegschlagen, aber sie machen es nicht. Und wie machen sie es, ohne GPS einfach mal 20.000 Kilometer weit zu schwimmen und dann wieder den Weg zurückzufinden? Und warum treffen sie dann die Entscheidung, wieder zu einem Ort zurückzukehren? Viele faszinierende Facts über Wale. Wir haben unsere Gesprächspartnerin auch mal gefragt, was sie denn so am krassesten an den Walen finden.
Tienen un ancestro común con nosotros, porque eran animales terrestres como nosotros.
Marisa Bersano sagt, dass die Wale sich ans Meer angepasst haben. Also vor vielen Millionen Jahren war der Wal so etwas wie ein riesiger Otter, der auf der Erde gelebt hat. Und dann ist der Wal irgendwann ins Wasser gegangen, schlicht und einfach, um mehr Fressen zu finden. Und aus den Vorderbeinen wurden mit der Evolution dann Flossen und die Hinterbeine sind verschwunden.
Ja, und dabei sind sie Säugetiere geblieben und ein Jungtier trinkt 250 Liter Milch am Tag. Ganz schön viel Milch. Wie das funktioniert?
Dazu braucht man bewegliche Lippen, sonst kann man im Mund keinen Unterdruck erzeugen. Und das haben Wale nicht und deswegen sind streng genommen Wale sogenannte Spritzlinge. Die Mutter muss nämlich mit Muskelkraft die Milch in das Jungtier reinspritzen. Die können das nicht raussaugen.
Wissen zum Mitreden. Damit beenden wir diese Folge von Mehr als Marthe, dieses Mal über die Wale. Wir freuen uns wie immer über Post von euch an mehralsmarthe@posteo.net oder ihr schreibt uns bei Instagram, da heißen wir auch Mehr als Marthe. Ich bin Lisa Pausch.
Und ich bin Sophia Boddenberg. Und ich werde in den kommenden Folgen erstmal nicht mehr zu hören sein. Ich habe nämlich aus persönlichen Gründen beschlossen, erstmal nicht weiterzumachen mit diesem Podcast, weil ich gerade auch noch ein Promotionsstudium mache. Ich bin nämlich vor einem Monat ungefähr nach Buenos Aires gezogen und promoviere hier in politischer Ökonomie und forsche auch zum ja, Thema Energiewende und Geopolitik und was sich da ja für neue Machtverhältnisse im Rahmen des Klimawandels zwischen Europa und Südamerika herausbilden. Und deswegen, genau, nimmt das gerade sehr viel Zeit ein und diese Podcast-Produktion genau, ist auch zeitaufwendig. Wir bereiten ja immer ausführlich diese Folgen vor und recherchieren für euch und skripten und nehmen auf und schneiden. Also es steckt viel Arbeit dahinter. Lisa wird aber trotzdem weitermachen, damit ihr weiterhin unseren Podcast hören könnt. Und genau.
Ja, das heißt, wir freuen uns natürlich immer über alle, die zuhören, die uns weiterempfehlen. Und vielleicht kriegen wir es auch irgendwann mal hin, ein Finanzierungsmodell zu entwickeln. Aber bis dahin machen wir erstmal so, mache ich erstmal so weiter. Ja, danke fürs Zuhören also und bis bald.
Tschüss.
Tschüss.